Ja, wie versprochen, zuerst noch so zwei, drei Worte zu mir und wer ich bin, woher ich komme und so. Ich studiere Theologie in Basel, an der STH momentan, aber man hört schon, ich komme ein bisschen von einem schöneren Ort her, ursprünglich, und zwar aus dem Berner Oberland, von Spiez, dort bin ich aufgewachsen. Genau, aber jetzt seit vier Jahren eben zu Basel, vier Jahre zu Basel, im Sommer werde ich fertig mit dem Studium. Und ihr denkt, wenn wir schon in einem Kino sind hier, oder? Was gibt noch so ein bisschen eine Auskunft darüber, was jemand so für eine Person ist? Natürlich, was für Filme, das sie gerne haben. Und darum, mein Lieblingsfilm ist Fight Club. Kennt jemand den Film? Ja, es ist schon, die, die ich nicht kenne, kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch andere Filme, die ich gut finde, zum Beispiel Interstellar oder Tenet. Oder eigentlich jeder Christopher Nolan-Film. Und die Filme haben ja alle etwas gemeinsam. Und zwar haben die alle sogenannten Plot-Twist. Und ein Plot-Twist, das ist so etwas, was passiert. Und sobald es passiert, schaut man wieder zurück auf die Geschichte und plötzlich merkt man, ich habe es eigentlich irgendwie ganz falsch verstanden. Und eigentlich ist etwas anderes gemeint gewesen und plötzlich macht alles Sinn und man sieht alles so ein bisschen in einem anderen Licht. Und ich denke, wenn ich hier schon die Gelegenheit habe, mal selber auszuwählen, über was für einen Text predige, und ich denke, ich nehme ein Buch in der Bibel, das auch so einen wunderschönen Plot-Twist hat. Und das ist das Buch Jona. Damit wir das verstehen, muss ich aber zuerst so einen Überblick geben, was in diesem Buch passiert. Wir werden uns dann vor allem mit dem Kapitel 4 beschäftigen, weil ich finde, das ist das spannendste Kapitel vom Buch. Darum jetzt aber zuerst so eine kleine Zusammenfassung, was in den ersten drei Kapiteln passiert. Der Jona, das ist ein Prophet gsi, oder? Wir kennen ihn aus dieser Geschichte mit dem Wal. Er ist auch so ein richtiger Patriot gsi. Der Netanyahu wäre im Vergleich vielleicht recht liberal. Der Jona ist eifrig, aber stur. Und wenn ihm etwas nicht passt, dann wird er sauer. Aber von eines Tages sollte es seinen Feinden prophezeien lassen, alle guten Vorsätze lassen. Er macht sich vor Angst falsch in die Hose und schafft es nicht, auf Gottes Auftrag zu hören. Und anstatt Propheten Sachen zu machen, probiert er sich mit dem Schiff nach Tarsis aufzumachen. Jona hat den Auftrag von Gott in Wind geschlagen und Gott hat dafür sein Schiff mit Wind geschlagen. Der Jona hat zuerst seine Reisegefährte ausbaden, hat aber dann gemerkt, dass er der ist, der muss baden. Und die Matrosen haben ihn höflich aus ihrem Schiff ausgeladen. Ja, die Story ist ein bisschen brutal. Der Jona wird schlussendlich der Snack von einem Wal. Im Buch von diesem Wal ist der Jona am Klagen, oder? Aber wie gesagt, er wird schnell sauer und auf die Tour schlägt es sogar an einem Wal auf den Magen. Er speut es aus, als hätte er auf eine Zitrone gebissen und jetzt endlich scheint es der Jona besser zu wissen. Er geht nach Ninive und erfüllt dort seine Pflicht. Er verkündet, Leute, in nur 40 Tagen seid ihr alle Geschichte. Aber die Leute von Ninive sind jetzt nicht mega erpicht auf Gottes Gericht. Sie zerreißen ihre Kleider und fallen auf ihr Gesicht und Gott sagt, dank ihrer Einsicht, das Übel, das ich angekündigt habe, tue ich nicht. Halleluja, oder? Der Jona hat zwar zuerst über seinen Auftrag gewettert, hat jetzt doch aber verhindert, dass Gott tausende von Leuten zerschmettert. Der Jona gewinnt den Friedensnobelpreis und wird ein weltweiter Star. Und was dann passiert, ist darum eigentlich recht klar, oder? Der Jona geht glücklich heim mit einem zufriedenen Blick, entspannt im müden Bein, liest Moby Dick. Aber nein, das ist nicht das, was passiert. Wo Gottes Zorn über Ninive vergeht, lesen wir etwas ganz anderes, wo die Bibel steht. Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ja, was so ein wunderschönes Happy End hätte können sein, ist schlussendlich irgendwie nicht das. Sondern, wenn man das von heute müsste beschreiben, wäre es irgendetwas wie eine schwere Depression oder so, die da kommt auf Jona und irgendwie ist plötzlich alles nicht so, wie man es gemeint hat. Oder wenn man zuerst die ersten drei Kapitel liest, denkt man, aha, jetzt müsste er doch zufrieden sein und glücklich und super. Ist er aber nicht. Und man erfährt auch warum. Und zwar gibt es Jona sagt, der Grund, wieso er geflohen hat, ursprünglich war nicht, dass er Angst hatte um sein Leben. Überhaupt nicht. Hier sagt er ja, das Sterben macht ihm eigentlich nichts aus. Nein, er hat einen anderen Grund gehabt. Und zwar ist er geflohen, weil er gewusst hat, Gott ist barmherzig und gnädig. Jetzt, das ist ja ein bisschen komisch, oder? Warum flieht er wegen dem? Er flieht, weil er gewusst hat, oder er ist ja nicht blöd, Jona, oder er weiss, wenn Gott mir schickt, da auf Ninive, um da anzukündigen, dass sie zerstört werden. Warum würde er das machen? Wenn er sie zerstören will, könnte er sie auch direkt machen. Wieso schickt jetzt Gott da noch mit dorthin? Natürlich, weil Gott Ninive eine zweite Chance geben will. Er will ja, dass sie umkehren, wenn sie hören, was für ein Gericht da angekündigt ist. Jona checkt es und er flieht, um Ninive die zweite Chance zu verwehren. Jetzt kann man denken, ja, das ist irgendwie ein bisschen gemein und so. Aber man muss im Kopf haben, Ninive, das ist die Hauptstadt der Assyrer gewesen. Und die Assyrer, sehr ein kriegerisches Volk, zu dieser Zeit eigentlich die Weltmacht. Und die haben Israel schon oft bedroht. Israel ist ja aufgeteilt worden in zwei verschiedene Reiche, das Nordreich und das Südreich, Juda. Und das Nordreich, das ist von den Assyrern zerstört worden und existiert seitdem nicht mehr. Und jetzt haben natürlich die Leute sehr Angst, aha, passiert das jetzt da? Und sie haben extrem Angst vor diesen Assyrern, so oder Jona. Und das sind wirklich so Erzfeinde. Das sind ja schlimme Leute, würde man heute sagen, oder? In dieser Stadt, die haben ja furchtbare Sachen gemacht. Schlussendlich ist das Assyrerreich an sich selber zerbrochen, weil sie so unmoralisch gelebt haben, weil sie einander beraubt haben und so weiter. Und darum denkt sich der Jona, nein, das sind unsere Erzfeinde. Gott ist unser Gott, oder? Gott hilft uns. Also soll jetzt der Gott das Ninive zerstören und sicher nicht denen noch eine zweite Chance geben. Und darum flieht er. Jetzt im Buch vom Fisch hat er plötzlich so einen Sinneswandel, geht er trotzdem. Aber auch das hat man im ersten Mal ein bisschen falsch verstanden. Sein Sinneswandel ist ja nicht, dass er merkt, ah, Gott ist irgendwie barmherzig oder so. Das hat er ja vorher schon gewusst. Was er herausgefunden hat, ist, Gott ist mir gnädig. Gott ist seinem Volk gnädig. Gott ist für sein Volk barmherzig. Und so betet er zum Beispiel, er sagt, die an ihren nichtigen Götzen festhalten, verlassen die Gnade. Also er hat gemerkt, okay, nein, Gott ist seinem Volk gnädig, aber die, die ihre eigenen Götzen haben und so, die verlieren ja seine Gnade. Und wenn Gott seinem Volk gnädig ist, dann wird er sie ja schützen und darum Ninive zerstören. Und darum denkt er, ah doch, ich gehe doch auf Ninive, ich vertraue Gott, Gott hat mich gerettet, obwohl ich geflohen bin vor ihm und so. Wahrscheinlich heisst es, ich muss keine Angst haben, dass Ninive verschont wird oder so. Und darum geht er auf Ninive und kündet er das an, was er ankündigen soll. Nur leider, für Jona leider, passiert das nicht. Es passiert nichts. Die Stadt wird nicht zerstört. Und Jona wird darüber ziemlich hässig. Das, was in der Bibel steht, ist die stärkste Möglichkeit auszudrücken, wie hässig jemand ist. Also, es steht wie dreimal hässig, könnte man sagen, im ursprünglichen Text. Also, Jona ist wirklich extrem hässig über das und will sterben. Und wir wissen jetzt, der Hauptgrund für das ist, weil er einfach will, dass Ninive zerstört wird. Natürlich gibt es auch noch den Grund, dass er jetzt offiziell ein falscher Prophet ist. Weil er ist ja sehr confident auf Ninive und hat gesagt, ihr werdet zerstört in 40 Tagen. Und es ist nicht passiert, also er hat eigentlich eine falsche Prophetie hier gebracht. Und darum ja, wird er sehr, sehr hässig. Und er wirft Gott vor, ja, nein, Gott, du verschonst die, die es eigentlich verdient hätten, vernichtet zu werden. Und du bringst sie durch die in Gefahr, wo doch eigentlich schützen sollte. Du bringst dein Volk dadurch in Gefahr. Und jetzt können wir uns dem sehr spannenden Kapitel 4 widmen. Jona sagt, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Offensichtlich hat er noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, dass vielleicht doch noch etwas passiert. Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete vor seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. was passiert hier? Ich muss ehrlich zugeben, ich finde es eine recht komische Geschichte. So. Ich habe die sehr lange überhaupt gar nicht verstanden, was jetzt das soll. Und um die zu verstehen, müssen wir, ich glaube, das Erste, was uns wie, auffallen oder auffällt an dieser Geschichte, ist, dass hier zweimal eigentlich das Gleiche gesagt wird. Zweimal heisst es, sagt Jona, er ist so hässig, er möchte sterben. Und zweimal fragt Gott direkt zurück, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und wenn zweimal in der Bibel im gleichen Kapitel das Gleiche steht, zweimal und sogar die gleiche Formulierung, dann ist das meistens doch ein Hinweis, dass das wahrscheinlich recht wichtig ist. Und darum zuerst mal schauen wir, was sind jetzt die zwei Sachen. Oder zweimal zürnt der Jona, zweimal fragt Gott, ist es mit Recht? Was ist der Grund für seine Zorn? Was passiert eigentlich? Das erste Mal, als sich Jona der Tod wünscht, ist schlecht, aber offensichtlich, wieso es ist, wenn er sieht, dass Gott Ninive nicht zerstört hat. Jetzt, genau, jetzt habe ich da eine Folie, glaube ich. Voilà. Jawohl. Genau, er sieht, Ninive wird nicht zerstört. Und Gott fragt, zürnst du mit Recht? Und das zweite Mal, dort ist jetzt ein bisschen weniger offensichtlich, was es ist. Es ist etwas mit dem Rizinus, das ist so eine Pflanze. Die Pflanze ist gewachsen, der Rizinus ist gewachsen und wieder verdorrt. Und jetzt ist wieder die Frage, ja, wieso zürnt jetzt da der Jona? Und wir haben so die Tendenz, die Geschichte logischerweise aus der Perspektive vom Jona zu lesen. Oder wir stellen uns vor, wir würden dort unter dem Baum hocken und jetzt ist der Baum weg und dann kommt die Sonne und so. Und jetzt, der Grund, wieso man hässig wird, ist natürlich eigentlich wegen der Sonne, oder? Weil die Sonne jetzt auf meinen Kopf sticht. Das ist aber hier nicht gemeint. Das ist nicht das, wieso dass der Jona wieder zornig wird. Zumindest ist es nicht das, wo Gott schlussendlich darauf eingeht. Er fragt sogar, zürnst du mit Recht um des Rizinus willen? Also Gott geht sehr bewusst auf die Pflanze ein, auf den Rizinus ein und nicht auf den Jona selber. Also es geht nicht darum, dass der Jona da jetzt die Sonne an den Kopf bekommt und darum hässig ist und will sterben, sondern es geht darum, dass der Jona hässig ist, dass die Pflanze weg ist. Also es geht um die Pflanze schlussendlich. Und darum die zwei Sachen. Es ist das erste Mal, Gott hat Gnade gegenüber Ninive, aber nachher keine Gnade gegenüber dieser Pflanze. Und Jona will, dass Ninive zerstört wird und er will aber, dass die Pflanze bestehen bleibt. Und das ist schlussendlich das Problem. Und jetzt ist da der Streit, oder? Wieso ist jetzt das so? Wer hat jetzt hier Recht? Oder Gott fragt immer wieder, wer hat Recht? Und wir müssen im Kopf behalten, der Jona ist in keinem von beiden Fällen eigentlich der, um den es geht in der Geschichte. Der Jona ist immer der, der von außen zuschaut und von außen beurteilt, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Also kurz zusammengefasst, oder? Gott verschont die Stadt und Jona wird darüber hässig und Gott fragt, ist das mit Recht? Dann verschont Gott die Pflanze, den Rizinus, nicht. Der Jona wird darüber hässig und Gott fragt, ist das mit Recht? Also wir haben zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Geschichten. Wir haben zwei Beurteiler, einmal Gott, einmal der Jona. Und beim einen sagt Gott, nein, Gnade. Und der Jona sagt, nein, keine Gnade. Und beim zweiten Mal sagt der Jona Gnade und Gott sagt, nein, keine Gnade. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, ja, wer von diesen zwei hat jetzt Recht? Gott oder Jona? Jetzt, Spoiler Alert, natürlich ist es schlussendlich Gott. Aber wir probieren das jetzt mal so ganz systematisch herauszufinden, wer da wirklich Recht hat in dieser Geschichte. Das ist nämlich gar nicht so offensichtlich. Zuerst muss man festhalten, Ninive hat es eigentlich verdient, vernichtet zu werden. Oder Ninive ist die schlimmste Stadt, die es damals gegeben hat. Riesige Stadt, voll von Dieben, Mörder, Vergewaltiger, Kriegsverbrecher, die alle umliegenden Völker angreifen, einnehmen, die Frauen rauben, die Kinder versklaven und so weiter. Also Ninive grundsätzlich hat es verdient, Gottes Gericht. Wenn jemand Gottes Gericht verdient hat, dann ist definitiv die Stadt Ninive. Auf der anderen Seite die Pflanzen. Es hat Pflanze gemacht, die hat eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Die ist gewachsen und hat dem Jona Schatten gespendet. Also hat es an sich eigentlich nicht verdient. Also wenn man die zwei Sachen vergleichen, muss man eigentlich festhalten, Ninive hat gesündigt, hat Gericht verdient. Die Rizinuspflanze hat das Gericht nicht verdient. Die hat nämlich nicht gesündigt. Und das war auch mein Problem mit dieser Geschichte am Anfang. Ich dachte, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Wieso nimmt Gott ausgerechnet einen Vergleich, der am Jona Recht gibt? Das spricht ja völlig gegen ihn. Er spricht hier gegen sich selber. Er nimmt ausgerechnet etwas, das definitiv eigentlich nicht vernichtet werden sollte, und stellt es an dieser Stadt gegenüber. Und das macht irgendwie null Sinn. Bestätigt jetzt Gott einfach am Jonas seinen Punkt? Gott lässt sich eben irgendwie gar nicht erst auf die Diskussion ein, wer jetzt da sündig ist und wer nicht. Gott will dem Jonas nicht zeigen, dass es mehr braucht, bis er jemanden vernichtet. Oder er will nicht, nimmt nicht das Beispiel von einer noch schlimmeren Stadt und sagt, die hätte vernichtet, aber Ninive nicht, weil sie immerhin noch so ein bisschen Reue gezeigt haben und so. Das ist überhaupt nicht Gottes Punkt. Er will nicht sagen, ah, schau, die Messlatte ist einfach ein bisschen tiefer bei mir, bis das Gericht kommt. Das ist nicht sein Punkt, sondern er will am Jonas sein Denken verändern. Und darum weist er auf etwas ganz anderes her, in seinem letzten Satz. Er sagt, schlussendlich, es geht nicht darum, was Ninive gemacht hat, sondern er weist darauf her, was Ninive ist. Er sagt, Ninive ist eine Stadt mit über 100'000 Menschen und Tieren und so weiter. Und der Rizinus ist einfach nur eine Pflanze, in einer Nacht gekommen und jetzt halt wieder weg. Es geht Gott also schlussendlich nicht darum, wer schuldig ist, sondern wer was ist. Und das ist die andere Kategorie. Gott denkt hier in einer anderen Kategorie als der Jonah. Oder Jonah schaut, wer hat was gemacht. Gott schaut, wer was ist. Der Jonah hat offenbar nicht ganz verstanden, was Barmherzigkeit eigentlich ist, was Gnade eigentlich ist. Er hat gemeint, Gott ist denen gnädig, was verdient haben. Klar, er selber, der Jonah, braucht Gnade. Oder er ist von Gott geflohen, er ist schuldig und Gott ist ihm gnädig. Das hat er schon verstanden. Aber er denkt, Gott ist ihm gnädig, weil er immerhin noch nicht ganz so schlimm ist wie Ninive. Und er denkt, okay, Gott ist denen barmherzig, die nicht ganz so schlimm sind und denen nicht, die ganz schlimm sind. Aber das ist eben überhaupt nicht, wie Gottes Barmherzigkeit funktioniert, sondern das ist Gerechtigkeit. Oder das Rote auf dieser Folie, das ist das, wo Gerechtigkeit sich damit befasst. Dort geht es darum, wer hat was gemacht. Oder das ist so im Gericht, wenn jemand vor Gericht ist, dann wird man schauen, ah, hat jetzt der, der da angeklagt ist, das Verbrechen begangen oder nicht. Spielt keine Rolle, wer es ist. Es ist nur die Frage, hat er es gemacht? Und so ist das mit der Gerechtigkeit. Wenn man es gemacht hat, dann ist er schuldig und wenn nicht, dann ist er nicht schuldig. Aber Barmherzigkeit ist nicht zu vergleichen mit der Gerechtigkeit. Sie funktioniert ganz anders. Gott schaut dort nicht drauf, wer was gemacht hat, sondern er schaut drauf, wer was ist. Und es gibt in der Bibel so eine Abstufung von Leben und wie wertvoll was ist. Und besonders ist so die tote Natur, das ist schon Steine und so Sachen und Erde. Dann ein bisschen wertvoller eingestuft werden Pflanzen, der hat gesagt, das ist Leben. Pflanzen leben. Dann noch weiter oben sind Tiere. Tiere leben auch, aber Tiere haben auch eine Seele im biblischen Verständnis. Und dann noch höher oben sind die Menschen, die haben eine Seele, die leben und sie sind im Ebenbild von Gott geschaffen und Gott hat ihnen die Seele persönlich jedem Einzelnen eingehaucht. Und darum die Menschen zuoberst. Und nachher kommen Tiere und nachher erst Pflanzen. Und darum sagt Gott, oh, Ninive ist voll von Menschen und Tieren und das ist nur eine Pflanze. Und die Menschen und Tiere sind Gott viel mehr wert, als die Pflanze im Wert ist. Darum wählt Gott als Vergleich absichtlich etwas, das in beide Richtungen möglichst fest abweicht von Ninive. Er wählt einen Vergleich, eine Pflanze, die nichts Falsches gemacht hat, wo man kann sagen, die ist völlig unschuldig, hat sogar etwas Gutes gemacht. Und gleichzeitig wählt er eben eine Pflanze, also etwas, das sehr viel weniger wert ist, in Gottes Augen, als eine ganze Stadt voll mit Menschen. Und so will Gott am Jonas sein Denken verändern, will sagen, meine Barmherzigkeit liegt nicht daran, wer was gemacht hat, sondern sie liegt daran, wer was ist. Man kann sich also Barmherzigkeit nicht verdienen. Überhaupt nicht. Bei der Barmherzigkeit spielt es überhaupt gar keine Rolle, was man gemacht hat. Ob Gott dir gnädig sein will, hat nichts damit zu tun, was du gemacht hast. Es besteht gar kein Zusammenhang. Man kann nicht mal sagen, er ist jemandem, der einfach etwas ein bisschen gut gemacht hat, dem ist er gnädig, auch wenn er alles andere falsch gemacht hat. Nein, es hat gar keinen Zusammenhang. Weder ob du etwas gut machst, noch ob du etwas schlecht machst. Barmherzigkeit hat nichts mit dem zu tun, was du gemacht hast. Sondern es geht nur darum, was du bist. Und wir haben Glück. Wir sind Menschen. Wir stehen ganz oben bei dieser Abstufung. Wir sind das Wertvollste in Gottes Augen vor der ganzen Schöpfung. Und an dem liegt seine Barmherzigkeit. Das heisst, Gott will dir barmherzig sein, nicht wegen dem, was du gemacht hast, sondern ganz einfach, weil du ein Mensch bist. Mit dem ist aber eigentlich die Frage noch nicht ganz beantwortet. Zürnt jetzt der Jona mit Recht oder nicht? Auf eine Art ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Man kann natürlich sagen, nein, natürlich nicht. Schliesslich braucht der Jona ja selber Barmherzigkeit und so weiter. Das sollte jetzt der Jona nicht sagen, zerstör doch die, aber mir selber nachher nicht und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, die Frage ist irgendwie schon berechtigt. Wir haben ja gesehen, das Rote beschäftigt sich mit der Gerechtigkeit und das Grüne hier mit der Barmherzigkeit. Aber der Jona fragt ja, ist es recht? Also Gott fragt, ist es recht? Also irgendwie geht es ja doch um Gerechtigkeit. Ist es gerecht von Gott, dass er Ninive da verschont hat? Der Jona wirft Gott seine Barmherzigkeit vor, schlussendlich. Und er macht das ganz raffiniert, und er sagt, deine Barmherzigkeit ist ungerecht, und er macht das mit einem Bibelzitat. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber der Jona zitiert aus der Bibel, er zitiert aus Exodus 34, Verse 6 bis 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Kurz zum Kontext, zu dieser Stelle, das ist der Mose, wo das sagt, das ist dort, wo der Mose zu Gott sagt, ich will dich sehen. Und Gott sagt, okay, du darfst mich sehen, ich gehe dir vorbei und du darfst mich anschauen, du darfst quasi meinen Rücken anschauen. So. Und das passiert und der Mose sieht Gott und das, was hier steht, das ist das, was der Mose sieht. Wo der Mose Gott sieht, sagt er das. Und er sagt zuerst barmherzig. Zuerst, wenn er sieht, wenn er Gott anschaut, ist Barmherzigkeit. Und der Jona, der macht etwas, in dieser Gefahr stehen wir heute auch immer an. Er braucht die Bibel selektiv. Das heisst, er wählt sich hier nur den ersten Teil aus und sagt Gott, schau, du bist barmherzig und was auch immer. Ich habe gewusst, dass du barmherziger Gott bist und so und darum bin ich geflohen. Aber er lässt völlig außer Acht, was nachher kommt. Wo steht, nein, Gott ist nicht nur barmherzig, Gott ist schon über alle Massen gerecht. Er lässt keine Schuld ungestraft, keine. Er ist barmherzig, ja, und gleich lässt er keine Schuld ungestraft. Also das Denken, das wir manchmal haben, dass es so eine gewisse Grenze gibt irgendwo, oder bis dorthin ist Gott gnädig und wenn du zu viel gemacht hast, dann nicht mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Nicht nur nicht, weil es eigentlich gar keinen Zusammenhang gibt, weil Barmherzigkeit nicht an dem liegt, was man gemacht hat, sondern einfach auch, weil Gott jede Schuld straft. Egal wie wenig das ist. Also in dieser Kategorie vor Gerechtigkeit haben wir immer gesündigt und werden immer eigentlich bestraft, weil Gott jede Schuld bestraft. Der Jona lässt es hier ganz außer Acht, aber es ist interessant, weil es eigentlich genau nebenan steht. Und jetzt ist die Frage, ja, wie funktioniert das? Das macht ja keinen Sinn. Das ist ein sogenanntes theologisches Problem, können wir sagen. Oder? Gott ist gerecht, aber Gott ist auch barmherzig. Oder? Auf der einen Seite schaut er nur auf das, was du bist und ist dir barmherzig, nur weil du ein Mensch bist, egal was du gemacht hast. Aber auf der anderen Seite bestraft er alles, was jemand gemacht hat. Jede Schuld wird schlussendlich bestraft, weil Gott gerecht ist. Er kann nicht einfach an Ungerechtigkeit vorbeischauen. Das macht Gott nicht. Gott ist gerecht. Und ja, jetzt ist die Frage, oder? Wie gehen wir mit dem um, mit dem Problem? Gott selber spitzt schlussendlich zu mit seiner letzten Frage am Schluss, oder? Er fragt, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu viele Tiere. Sollte Gott nicht gnädig sein? Sollte Gott nicht barmherzig sein? Man könnte sagen, ja, das ist eine rhetorische Frage, natürlich sollte er, aber sollte er wirklich? Hat Gott wirklich das Recht, einfach denen zu vergeben und sie nicht zu strafen? Das ist interessant, weil es gibt keine Antwort. Das Buch hört einfach auf mit dieser Frage. Man kann sagen, okay, jetzt ist die spannendste Frage endlich da, aber es gibt keine Antwort. Es ist einfach fertig. Der Jona kann keine Antwort geben. Ich glaube, er hat in dem Moment verstanden, dass es Gott bei seiner Barmherzigkeit um etwas ganz anderes geht. Aber gleichzeitig kann er auch nicht sagen, ja doch, bist gnädig, weil er weiss ja auch, er ist direkt konfrontiert mit diesen Feinden, die er da vor sich hat in dieser Stadt. Und er weiss ja, also, es ist nicht gerecht, die zu verschonen, damit sie nachher vielleicht kommen und uns angreifen und uns erobern. das ist nicht gerecht. Und so sagt der Jona nichts. Wer kann nicht sagen, doch straf sie, weil er weiss, Gott ist barmherzig. Aber er kann nicht sagen, nein, verschon sie, weil Gott ist gerecht. Und so bleibt die Frage irgendwie offen. Und ich weiß nicht, wie ihr die Frage würdet beantworten. Oder der Text ist ja so, die Frage geht eigentlich an Jona, Gott stellt es an Jona, aber dann plötzlich verschwindet der Jona und dann bin nur noch ich da. Oder ich lese die Frage und denke mir, ja, sollte Gott Ninive gnädig sein oder nicht? Was würdet ihr sagen, sollte Gott Ninive gnädig sein oder nicht? Auf der einen Seite weiss man, ja, natürlich, oder Barmherzigkeit ist gut, ist doch gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite gibt es doch auch immer wieder Momente, wo wir denken, hey, jetzt sollte Gott auch endlich mal eingreifen, jetzt sollte Gott auch endlich mal strafen. Ich weiss nicht, das war vor meiner Zeit, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo das aktuell war. Es gibt einen Serienmörder in Amerika, der Jeffrey Dahmer heisst der. Es ist ein Serienmörder, der hat furchtbare Sachen gehabt. Also, ich habe das heute im Zug noch schnell gelesen, was der eigentlich genau gemacht hat. Aber also, das ist haarsträubend auf jeden Fall. Und schlussendlich aber hat der im Gefängnis sich bekehrt und hat sich taufen lassen. Und jetzt kann man sich ja auch fragen, oder das ist eine Debatte, die ist heute immer noch aktuell, vergibt jetzt Gott dem wirklich oder nicht? Ist jetzt Gott gnädig oder nicht? Und auch heute haben wir vielleicht so Beispiele von Leuten, die denken, ah nein, also jetzt sollte Gott wirklich mal eingreifen und strafen. Also ich will jetzt nicht politisch werden, aber die Leute sagen, ah, Putin geht gar nicht, Hamas geht gar nicht und so weiter. Sollte Gott wirklich einfach gnädig sein? Oder wir können uns vorstellen, Ninive ist eine Stadt voll von Jeffrey Dahmers. Und denen vergibt Gott. Sollte Gott das wirklich? Hat Gott das Recht, das zu machen? Woher hat er das Recht? Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Jona kann nicht antworten und ich merke, ich kann auch nicht antworten. Aber es gibt jemanden, der antworten kann. Und die Formulierung von dieser Frage ist wie ein Wegweiser. Es steht nicht in diesem Text, aber es ist wie ein Wegweiser dorthin. Ich lese es nochmal. Mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Erinnert euch das an etwas? Die Antwort ist, doch, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt einen, der die Frage beantworten kann. Es gibt einen, der Gott das Recht geben kann, barmherzig zu sein. Es gibt einen, der Gott das Recht gibt, auf das zu schauen, wer jemand ist und nicht, was er gemacht hat. Und das ist der, der selber die ganze Schuld trägt, der selber die ganze Strafe trägt, die Gott ausüben muss, um gerecht zu sein. Und das ist Jesus. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du gerecht bist und barmherzig bist. Dass du die Welt im Griff hast, schlussendlich. Dass du das Böse nicht ungestraft lässt. Und wir danken dir auch, dass du barmherzig bist und nicht auf das schaust, was wir gemacht haben. Und wir danken dir, Jesus, dass du das ermöglicht hast. Wir danken dir, dass du gestorben bist am Kreuz. Dass Gott barmherzig sein kann. Und wir bitten dich, dass du uns barmherzig bist, dass du gnädig bist in unserem Leben. Und dass du uns immer mehr von dir sehen lässt, dass wir gerne mehr so leben können, wie es dir gefällt. Amen.